10, 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
Heute mit einem Gast, die mit denen im Gespräch ist, die am Ende die politischen Entscheidungen treffen müssen. Denn wenn Politikerinnen und Politiker in Deutschland nicht mehr weiter wissen, fragen sie verschiedene Thinktanks, vor allem aber die Stiftung Wissenschaft und Politik, habe ich oft das Gefühl, ist ein sehr häufig gehörter Expertenpool. Ich freue mich sehr, dass eine ausgewiesene Fachfrau für den Nahen Osten insgesamt, neuerdings auch mit dem Schwerpunkt Autokratien, das wäre nochmal ein eigenes Thema, über das wir sprechen könnten. Heute sprechen wir über Israel und Gaza und die Sichtweise der deutschen Politik. Ich freue mich sehr, Muriel Asseburg. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben.
Ja, ich freue mich auch, da zu sein.
Der 7. Oktober war in jeder Hinsicht eine Zäsur. Inwiefern war er eine Zäsur für Ihre Beratungstätigkeit in Richtung der Politik bei der Stiftung? Haben sich da Sichtweisen, Fragestellungen verändert?
Also ich glaube, was sich grundlegend verändert hat, ist die Art, wie wir in Deutschland über den Konflikt reden. Und das hat unterschiedliche Auswirkungen auf Politikberatung. Das eine ist, dass sehr großes Interesse war, das noch mal größeres als vorher, daran zu verstehen, um was geht es in diesem Konflikt? Was sind die Hintergründe? Was sind die Zusammenhänge? Wie erklären sich die Dynamiken? Wer sind die Akteure? Und das andere ist, dass wir in der öffentlichen Debatte einen Diskurs haben, der ganz stark geprägt ist durch innenpolitische Positionierungen und nicht so sehr durch das, was vor Ort passiert. Und bei dieser innenpolitischen Positionierung haben außenpolitische Beraterinnen eigentlich nichts zu sagen und können nicht richtig weiterhelfen.
Vielleicht für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt nicht täglich im Berliner Regierungsviertel unterwegs sind, wie müssen wir uns das vorstellen? Sie sitzen nichtsahnend am Schreibtisch, der Kanzler ruft an und sagt, was sollen wir tun? Oder wie müssen wir uns politische Beratung durch Ihre Stiftung vorstellen?
Also, dass der Kanzler persönlich anruft, ist sehr selten bis nicht vorkommend, weil er hat ja Menschen, die für ihn die Kommunikation machen. Es ist aber in der Tat so, dass sehr oft in Krisenfällen tatsächlich direkt aus der Bundesregierung Nachfragen kommen, dass aus dem Parlament und dann entweder aus den Fraktionen oder auch von den Ausschüssen Anfragen kommen mit der Bitte um entweder Hintergrundgespräche, Briefings, Einschätzungen. Und das ist aber nicht das Einzige, sondern wir agieren ja dann auch aktiv. Also was wir zum Beispiel nach dem 7. Oktober letzten Jahres begonnen haben, war eine Serie von, wir haben das Morning Briefings genannt, wo wir für unsere Adressaten in der Politik, in der Verwaltung, im politischen Umfeld angeboten haben, in unregelmäßigen Abständen, Einordnungen der Situation mit einer Vertiefung jeweils einen Themas. Und das ist sehr gut angenommen worden.
Welche Perspektive können Sie liefern, die die Politik noch nicht oder gerade die Bundesregierung noch nicht in den eigenen Netzwerken hat? Wir wissen, dass es ein weit verzweigtes Netz von Botschaften, Konsulaten gibt. Es gibt die Nachrichtendienste und so weiter. Was ist das, was Sie aus der wissenschaftlichen Perspektive noch einbringen können in solchen Situationen?
Also ich glaube, zwei Punkte sind besonders wichtig. Das eine ist die langjährige Befassung mit dem Thema. Wir haben ja in der Politik, vor allem an den Botschaften, eben einen ständigen Wechsel von Personal, das Generalistenprinzip. An der SWP haben wir im Gegensatz dazu Menschen, die sich wirklich über lange, lange Zeit mit Konflikten beschäftigen und dadurch die Konflikthistorie, die relevanten Akteure, die Kontexte gut verstehen. Das andere ist, und das halte ich auch für wichtig, dass wir an der SWP uns darum bemühen, multiperspektivisch auf Themen zu gucken. Und das ist gerade bei Konflikten ganz besonders wichtig, dass wir eben die unterschiedlichen Akteure, deren Sichtweisen, deren Lebenserfahrungen, deren Wahrnehmungen mit einbeziehen. Und das können wir besonders gut, weil wir eben viele Expertinnen und Experten sind, die sich mit diesen Themen dauerhaft beschäftigen und auch unterschiedliche Kontakte dann in die Region haben, die auch über die Kontakte der Regierung deutlich hinausgehen.
Ist der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern in gewisser Hinsicht eine besondere außenpolitische Situation aufgrund der deutschen Vergangenheit? Also bringen die Politikerinnen und Politiker da auch immer sehr viel, ja, Sie haben es ja selber genannt, auch innenpolitische Aspekte mit, anders als vielleicht bei anderen Konflikten?
Absolut, ja. Das ist ein Thema, was mittlerweile sehr, sehr stark innenpolitisch diskutiert wird, wo wir auch, und das ist eigentlich, würde ich sagen, neu, tatsächlich eine innenpolitische Auseinandersetzung über das Thema haben. Da gab es sehr lange einen Konsens, wo man gesagt hat, wir versuchen das nicht zum Teil von Wahlkämpfen zum Beispiel zu machen. Und jetzt haben wir aber eine sehr stark polarisierte Situation zu diesem Thema in der Bevölkerung, die sich dann auch überträgt auf eine aufgeraute Diskussion in der politischen Landschaft. Und dazu kommt diese Interpretation und die deutsche Positionierung im aktuellen Konflikt, die eben nur vor dem Hintergrund der deutschen Vergangenheit zu verstehen ist und die sich ja auch deutlich verändert hat. Ja, also ich würde sagen, vor einigen Jahren noch haben wir, wenn wir über deutsche historische Verantwortung gesprochen haben, im Wesentlichen darunter verstanden, dass es zwei Hauptlehren aus der deutschen Geschichte gibt. Einerseits aus den deutschen Angriffskriegen des 20. Jahrhunderts eine Verpflichtung zu militärischer Zurückhaltung, zu Multilateralismus, zur Betonung von Völkerrecht, zum Einsatz für friedliche Konfliktbearbeitung und andererseits vor dem Hintergrund der Menschheitsverbrechen der Shoah eine Verpflichtung auf das Wohlergehen des jüdischen Volkes und die besonderen Beziehungen mit dem Staat Israel. Und das ist zunehmend enger geworden, enger geführt worden durch diesen Begriff der Staatsraison und durch auch ein Verständnis von Staatsraison, das auch immer enger geworden ist und das letztlich heutzutage zusammengeschrumpft ist auf eine Unterstützung der nationalen Sicherheit Israels, die diese anderen Aspekte nicht völlig außen vor lässt, aber eben nachrangig macht.
Wir haben mit vielen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern auch aus Israel gesprochen, Moshe Zimmermann und anderen hier im Podcast, die manchmal so ein bisschen erstaunt waren, dass es eine große Diskrepanz gab zwischen dem, was im Land selber passiert und diskutiert wurde und dem, was in Deutschland die Schlagzeilen beherrscht hat. Empfinden Sie das auch manchmal so?
Ja, absolut. Hier ist das Thema wirklich ein toxisches Thema geworden. Und deshalb können ganz viele Dinge, die in Israel sehr wohl geäußert werden können, die in israelischen Zeitungen diskutiert werden, hier kaum gesagt werden. Und wenn Menschen hier in Deutschland sich einsetzen für Menschenrechte, für einen Waffenstillstand, für ein Ende der Besatzung, dann ist das schon mutig. Ja? Dann erfordert das schon, sich den Kopf sozusagen rauszustrecken und sich angreifbar zu machen.
Erklärt das auch so ein bisschen dieses verzerrte Bild, was wir manchmal hier auch gerade in den Medien erleben? Also wir haben ja auch das Gefühl, alle reden über Israel und Palästina. Kaum einer weiß wirklich etwas über die Hintergründe. Jetzt sind Sie ja eine ausgewiesene Expertin gerade für die, Sie haben es gerade selber gesagt, die lange Sicht. Ist da manchmal zu viel Meinung, zu wenig Wissen auch zu lesen?
Also das Irritierende für mich ist, dass man hierzulande ebenso stark durch das Prisma der deutschen Vergangenheit schaut und dass man Akteure vor Ort daran misst, was wir für Lehren gezogen haben aus unserer Vergangenheit. Das sind aber nicht die Lebenserfahrungen der Palästinenserinnen und Palästinenser. Das sind auch nicht die Lebenserfahrungen junger Israelis heute. Und deshalb verstehen wir dann einfach sehr schlecht, was vor Ort passiert. Ich habe auch das Gefühl, dass wir, und das ist vielleicht was, was durch den Ukraine-Konflikt nochmal sehr stark befördert worden ist, immer stärker in Freund-Feind-Schemata denken. Und auch das macht es schwierig, tatsächlich Konfliktdynamiken zu verstehen, weil es da nicht nur Täter versus Opfer gibt, sondern weil es eben ganz viele unterschiedliche Interessenlagen, Motivationen, Hintergründe gibt, warum Akteure sich so oder anders verhalten.
Die deutsche Politik hat ja nach den Ereignissen vom 7. Oktober vergangenen Jahres erstmal ordentlich Reisediplomatie betrieben. Ich glaube, das halbe Kabinett war in Israel, manche mehrfach, der Bundespräsident, glaube ich, dreimal innerhalb kürzester Zeit und so weiter. Ist das eine realistische Einschätzung der eigenen Wirkmächtigkeit vor Ort oder überschätzt sich Deutschland manchmal auch ein bisschen an den Einflussmöglichkeiten in einem solchen Konflikt?
Naja, da muss man fragen, was ist das vorderste Ziel von so einer Reisediplomatie? Und ich würde sagen, das erste Ziel war tatsächlich ganz klar, sich zu solidarisieren mit Israel, sich in diesem Konflikt auf Seiten Israels zu stellen, auf Seiten der israelischen Bevölkerung, auf Seiten der Familien der Geiseln und da Empathie zu zeigen und zu signalisieren, wir sind da, wir stehen auf eurer Seite. Und ich glaube, das ist schon gelungen. Auf der anderen Seite, wenn es um die Frage geht, wie viel Einfluss hat Deutschland, wie viel Einfluss kann Deutschland entfalten auf die Konfliktdynamiken vor Ort, muss man sagen, sehr wenig. Und das ist natürlich umso mehr der Fall, wenn Deutschland nicht im Rahmen der EU im Konzert mit anderen arbeitet, sondern möglichst bilateral arbeitet. Und es ist natürlich auch wenig hilfreich, wenn man zu Konfliktregelung beitragen will, wenn man tatsächlich so stark nur eine Seite in dem Konflikt sieht und dann auch über lange Zeit zumindest militärische Ansätze von Konfliktbearbeitung unterstützt, dann hegt man die Dynamik nicht ein.
Jetzt haben Sie sich ja, ich habe es schon angesprochen, sehr intensiv auch mit der Geschichte, nicht des Konflikts an sich, sondern Sie haben ein Buch geschrieben, Palästina und die Palästinenser, mit einer gezielt historischen Perspektive. Haben dieses Buch auch im Fritz-Bauer-Forum in Bochum vorgestellt, waren dort zu Gast. Inwieweit dringen Sie mit den Dingen, die Sie dort aufgearbeitet haben, die auch eine ganz andere Sichtweise auf den Konflikt, auf die Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser zulassen, inwieweit dringen Sie damit auch in Ihren Gesprächen in Berlin durch?
Vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurück. Ich glaube tatsächlich, dass es ganz wichtig ist, dass wir trotz unserer historischen Erfahrung, wenn wir diesen Konflikt verstehen wollen, eben die unterschiedlichen Sichtweisen auf den Konflikt wahrnehmen, dass wir die unterschiedlichen Lebenserfahrungen der Gesellschaften, der Bevölkerungen und ihrer ganz unterschiedlichen Elemente auch verstehen und im Hinterkopf haben, umso mehr, wenn wir uns tatsächlich konstruktiv dann politisch dort einbringen wollen. Insofern halte ich das tatsächlich sinnvoll, die Perspektive, die bei uns dominant ist, nämlich die jüdisch-israelische Sichtweise auf den Konflikt, also dominant im Sinne von, die hier eben sehr viel abgebildet und wiedergegeben wird in Büchern, in Filmen, in Journalbeiträgen etc., dass die ergänzt wird auch durch andere Sichtweisen. Ich habe den Eindruck, ich dringe damit durch bei denjenigen in der Politik, die sich ernsthaft mit außenpolitischen Fragen und mit der Situation im Nahen Osten beschäftigen, die Interesse daran haben, tatsächlich zu verstehen, was da passiert. Aber natürlich muss man auch sagen, dass ein umfangreiches Buch kein adäquates Format ist für den hektischen Konfliktbetrieb, für den hektischen Politikbetrieb. Aber natürlich fließt es ein auch in Politikberatung. Nochmal, bei denjenigen, denen es in allererster Linie um eine innenpolitische Positionierung geht, denke ich nicht, dass da viel Interesse daran ist, eben sich über die Hintergründe und unterschiedliche Perspektiven schlau zu machen.
Aber was nehmen Sie aus dieser historischen Perspektive mit? Was ist die Erkenntnis, ohne dass ich jetzt dem Buch komplett vorgreifen möchte, dafür ist es zu umfangreich, aber was ist die Erkenntnis, was ist für Sie der besondere Blickwinkel, wenn man eben nicht nur auf den heutigen Konflikt, sondern auf die geschichtlichen Hintergründe auch schaut?
Der zentrale Punkt ist in meinen Augen, dass wir im Nahen Osten zwischen Mittelmeer und Jordanfluss zwei Bevölkerungen haben, die beide an diesem Land hängen, die beide ihre Zukunft in diesem Land sehen und die in einem sehr asymmetrischen Verhältnis zusammenleben und von denen der eine Teil eben zum großen Teil nicht vor Ort lebt, sondern im Exil lebt und dennoch festhält daran, dass die Heimat in Palästina ist. Und ich denke, wir können nur beitragen zu einer Konfliktregelung, wenn wir diese beiden Perspektiven sehen wollen, verstehen wollen, wenn wir dazu beitragen können, dass es zu einer Selbstbestimmung beider Völker in diesem Gebiet kommt, in einer Art und Weise, dass es gleiche individuelle Rechte für alle gibt und dass die kollektiven Rechte der beiden Völker gewährleistet werden und dass man eine einvernehmliche Lösung für die Flüchtlinge findet, die auch eine Regelung brauchen. Und das hört sich jetzt sehr allgemein und abstrakt an, aber es ist was, was sich dann eben in sehr vielen konkreten Politikfragen niederschlägt. Ja, also wenn man über die Zukunft von UNRWA, dem UN-Flüchtlingshilfswerk, redet, wenn man über Fragen spricht, wie kann ein Übergang im Gazastreifen nach dem Krieg gestaltet werden? Ich bin der Ansicht, diese Fragen müssen immer eben die Konfliktregelung als Ziel mitdenken. Nicht jeder Schritt führt zu Konfliktregelung, aber eine Politik, die sich dahingehend engagiert, darf eben nicht dazu führen, dass man sich entfernt von einer Konfliktregelung, dass man in die falsche Richtung agiert.
Sie haben gerade gesagt, gleiches Recht für alle. In einem Punkt könnte man sagen, gibt es gleiches Recht für alle. Es wurden vor einigen Tagen sehr aufsehenerregende Haftbefehle ausgestellt, internationale Haftbefehle unter anderem, also für beide Seiten unter anderem, aber auch gegen Israels Premier Netanyahu. Jetzt ist es eher undenkbar, dass es einen Deutschlandbesuch der Hamas-Spitze gibt. Also da gibt es auch einen Haftbefehl, aber wir haben die besondere Situation, dass im Grunde Deutschland an diesen internationalen Haftbefehl gebunden ist. Der Regierungssprecher aber sagt, ihm fehlt die Fantasie, ich zitiere jetzt mal so grob aus dem Kopf, dass dieser auch umgesetzt würde, wenn Benjamin Netanyahu nach Deutschland kommen würde. Ich will gar nicht wissen, ob Sie in dieser Situation nach Hintergründen gefragt würden. Ich gehe mal davon aus. Aber was ist das für eine besondere Situation und wie kann die deutsche Bundesregierung eigentlich mit dieser Situation umgehen?
Also die Rechtslage ist meiner Ansicht nach sehr eindeutig. Deutschland muss als Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofes die Haftbefehle umsetzen. Und ich habe letztlich keinen Zweifel, dass die Bundesregierung das auch tun würde, weil sie sonst den Strafgerichtshof so unterminieren würde, dass sie ihn ganz nachhaltig schädigen würde. Und schon die Zweifel, die jetzt geäußert werden, schädigen natürlich den Gerichtshof. Konkret wird das natürlich nicht dazu führen, dass ein israelischer Premierminister oder ein ehemaliger Verteidigungsminister nach Deutschland reist und dann hier festgenommen wird, sondern es führt dazu, dass diese Personen nicht nach Deutschland reisen und dass die Bundesregierung alles dafür tun wird, wenn die Personen was anstreben würden, sie davon abzuhalten. Aber es geht natürlich auch darüber hinaus, weil wir ja regelmäßige Regierungskonsultationen haben. Und das macht es schon relativ schwierig, dann mit einem Premierminister, der gegen den ein Haftbefehl vorliegt, enge Kontakte zu pflegen. Und man wird vielleicht, zumindest wenn man nicht in der Opposition ist, dann doch davon absehen, sich mit so jemand ablichten zu lassen. Und gleichzeitig wird das natürlich nicht dazu führen, dass die israelische Regierung kein Partner mehr für die deutsche Regierung ist. Man wird natürlich regelmäßig im Kontakt bleiben. Man wird auch weiter kooperieren. Und das macht es aber deutlich schwieriger, als das bislang der Fall war.
Frau Dr. Asselburg, Sie haben ja gesagt, es ist selten, dass der Kanzler anruft, wenn er heute Nachmittag doch noch anruft. Was würden Sie ihm im Moment raten? Wir lassen mal die innenpolitischen Themen in Deutschland beiseite. Welche Rolle kann Deutschland spielen bei einer Lösung dieses Konfliktes, bei einer Perspektive tatsächlich für die Zukunft? Während wir ja jetzt im Moment auch immer wieder Diskussionen um Verhandlungen, um eine entsprechende Konfliktlösung hören. Was ist die deutsche Rolle? Was würden Sie ihm empfehlen?
Also es gibt ein paar Punkte, die ich mir wünschen würde. Der erste wäre, dass Deutschland sich tatsächlich ohne Wenn und Aber jetzt für einen Waffenstillstand einsetzt, für einen Geiseldeal und die Freilassung von Gefangenen. Da spielt Deutschland nicht die erste Rolle, aber es wäre hilfreich, diese Signale sehr klar zu formulieren. Ich würde mir dann wünschen, dass Deutschland sich sehr stark einsetzt in einem Übergangsprozess für den Gazastreifen. Einen Rahmen für Wiederaufbau. Dazu wird es eine internationale Komponente brauchen. Dazu wird es eine Einigung innerhalb des palästinensischen Spektrums brauchen. Eine solche Einigung sollte man unterstützen und nicht blockieren. Es wird ganz, ganz wichtig sein, zu verhindern, dass die Beschlüsse, die die Knesset gefasst hat in Bezug auf das UN-Flüchtlingshilfswerk, nicht wie beschlossen ab Anfang nächsten Jahres umgesetzt werden, weil das bedeuten würde, dass die humanitäre Hilfe im Gazastreifen zusammenbrechen würde, weil es bedeuten würde, dass Gesundheits- und Bildungswesen in der Westbank total geschwächt werden und das in einer ohnehin schon sehr schwierigen Situation. Und ich würde mir dann wünschen, dass Deutschland, das bislang der größte Geber für die palästinensische Autonomiebehörde und also der größte bilaterale Geber für die Autonomiebehörde, für das UN-Flüchtlingshilfswerk, war, eben mit der Autonomiebehörde daran arbeitet und mit Israel daran arbeitet, dass die Autonomiebehörde nicht zusammenbricht, dass ihr Handlungsspielraum wieder größer wird, weil sie über genug Finanzierung verfügt, weil Israel ihr nicht ständig Steine in den Weg legt und weil sie es schafft, in der palästinensischen Bevölkerung wieder Legitimität zu gewinnen. Und dazu wird es Maßnahmen brauchen, wie Wahlen, wie mehr Spielraum für die palästinensische Zivilgesellschaft, eine Rückkehr letztlich zu Gewaltenteilung und politischer Verantwortlichkeit. Und wenn ich darf, noch einen letzten und ganz entscheidenden Punkt. Wir haben kurz über die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs gesprochen. Ganz vorne an und ganz wichtig ist das Rechtsgutachten des Internationalen Gerichtshofes vom Sommer diesen Jahres, das ganz klar macht, dass Drittstaaten wie Deutschland eine Verpflichtung haben, dazu beizutragen, dass die Besatzung der palästinensischen Gebiete beendet wird. Und in dem Sinne muss die Bundesregierung nochmal alle ihre vertraglichen Beziehungen mit Israel anschauen und alles überprüfen, was es tut, ob es dazu geeignet ist, die Besatzung zu beenden oder ob es sie verfestigt. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, um Fortschritte zu erreichen.
Jetzt wissen wir schon, was der Kanzler wissen könnte, wenn er Sie anruft. Muriel Asseburg, herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren. Vielen Dank.
Sehr gerne.
10.12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.